Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 114, Bienengülle.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Farmcast und heute geht es um die Düngeverordnung. Wie man das vielleicht jetzt auch rausgehört hat, Bienengülle. Warum Bienengülle? Naja, Düngeverordnung und es geht um Rettet die Bienen. Wir diskutieren heute und sprechen mal ein bisschen drüber, was hat sich da getan und was ist alles einzuhalten und was hat das vor allen Dingen für Auswirkungen für die Landwirte? Weil die betrifft es natürlich am meisten. Das ist hier unser Dauerbrenner-Thema, die Düngeverordnung. Und Peter klärt uns da ein bisschen auf. Wir sind hier schon auf 180, ne?
Ja, nicht, ne, ja, was heißt 180? Auf jeden Fall bin ich froh eigentlich jetzt, dass wir mal wieder Farmcast aufnehmen. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Woche Verspätung, mehr oder weniger. Aber das ja lag eigentlich daran, dass ja vor allem ich es einfach arbeitstechnisch die letzte Woche einfach nicht geschafft habe. Und dann haben wir gesagt, bevor wir uns den Megastress machen, verschieben wir es um eine Woche. Ja, und ich denke, es war auch ganz kurz so. Und jetzt gerade bin ich auch ganz glücklich, dass wir mal wieder aufnehmen, weil es eigentlich ja doch immer sehr viel Spaß macht.
Ja, Jessica ist nicht dabei, die hat hier noch ihren Stress, ihren Online-Schulstress.
Genau. Die steckt ja hier mehr oder weniger am Ende ihres Studiums irgendwo.
Ja, bis zum Hals in.
Ja. Ja.
Gut, dann mal eine Frage an dich, Peter. Wie war deine Woche? Weil du hast ja gesagt, es war recht stressig. Wir gehen jetzt mal vielleicht auf die letzte Woche. Es sind ja schon wieder 3 Wochen her.
Aber ja, genau. Also es ist ja jetzt doch schon, ja, eine Woche kann ich jetzt schlecht sagen, aber vor allem die letzte Zeit war, ich habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen, ist jetzt so die zeitintensivste oder arbeitsintensivste Phase jetzt im Frühjahr mal wieder gewesen eigentlich. Wir hatten ja jetzt die ganze Vorbereitung von den Feldern, dann wurde der Mais ja ausgesät und jetzt war halt noch das Grünland dran mit dem ersten Schnitt, also die erste Mahd jetzt im Frühjahr und dann die Ernte vom Grünland. Genau, dann ist der Pflanzenschutz jetzt noch angefallen und so und das war jetzt halt alles eigentlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, die letzten 3 bis 4 Wochen. Mhm. Ja, und das, ja, dementsprechend, ja, zeitintensiv und arbeitsintensiv war die Zeit jetzt auch für mich. Aber jetzt ist, sage ich mal, wieder eine Phase, wo es wieder ein bisschen ruhiger ist, wo ich mich jetzt eben auch wieder um die ganzen Bürosachen kümmern muss und so weiter. Also Arbeit habe ich immer noch genug, aber halt schiebt sich ein bisschen von draußen wieder nach drinnen. Ja, aber es muss eben auch erledigt werden. Ja, aber es, ja, war jetzt ganz gut viel zu tun. Ja, und jetzt bin ich aber auch ganz froh, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird.
Genau. Wie war die Grasernte an sich? War die, kannst du sagen, du bist zufrieden damit?
Ja, wir hatten ja das Thema Trockenheit jetzt erst. Das war eigentlich ganz lustig, weil die Folge kam ja am Freitag raus und am Sonntag hat es dann geregnet.
Ja, erstmal aufgeregt, dass es nicht regnet und dann.
Ja. Also das hat ja dann doch mal ein bisschen was geregnet. Ja, hätte natürlich früher regnen können, aber von der Ernte her war es jetzt eigentlich okay. Also ich würde jetzt mal sagen, war jetzt nicht so toll, ja, war aber jetzt auch nicht total miserabel allgemein. Auch für den Mais tat natürlich auch der Regen jetzt gut. Weil der ausgesät wurde und natürlich so zum Keimen braucht immer alles Wasser, wie bei im Garten ja auch. Ja, aber das war ganz gut jetzt. Der Regen hat jetzt ganz gut getan. Aber wir brauchen jetzt natürlich auch wieder einen. Also, ja, klar. Ich kann mir jetzt nicht daran zehren. Genau. Aber ansonsten war es gut.
Okay,
hat alles soweit gut gepasst.
Ja, kannst du sagen, dass der Umsatz vom Gras dieses Jahr besser ist als letztes Jahr?
Letztes Jahr war es eigentlich im ersten Schnitt ganz gut, vor 2 Jahren war es ganz schlecht. Also da haben wir ja wirklich eine hundsmiserable Grasernte gehabt. Und letztes Jahr ging es ja eigentlich halbwegs. Also ist natürlich nicht so wie früher. Früher hat es einfach, glaube ich, doch mehr geregnet. Die letzten 2 Jahre, 3 Jahre waren eigentlich doch ja vom Regen eher verhalten. Mhm. Aber ich sag mal, letztes Jahr war ganz okay. Ja, und dieses Jahr geht's bisher auch.
Also. Okay, das heißt, du hast nicht das Problem, dass jetzt so viele Kunden kein Gras mehr bei dir kaufen wollen, sondern ist es noch so viel da, dass für jeden
ja, ein Tütchen da ist. Meine Lagerbestände sind ausreichend da.
Okay. Ja, schön.
Das ist doch das, ja.
Ja, ne?
dass du selbst mich noch verwirren kannst.
Ja, genau. Ne? So, jetzt gehen wir aber hier, denke ich mal, hier aufs Thema, ne? Weil Farmcast gibt es jetzt hier nichts Neues so großartig, außer dass wir hier in einer Woche verspätet sind.
Ja.
Ja, gehen wir doch jetzt erstmal hier auf die Düngeverordnung ein. Fangen wir mal grob an hier, vielleicht so nach der Reihe nach. Was würdest du sagen, was hat sich vor der Düngung sozusagen getan? Also wir sprechen jetzt vielleicht mal hier vor der Düngung, nach der Düngung.
Ja, und so ich würde jetzt, glaube ich, erstmal nochmal gern drauf eingehen, wie kam es denn zu der, wie soll ich sagen, zum Krafttreten der Verordnung und so. Und eigentlich würde ich jetzt gerne noch ein bisschen die Vorgeschichte vielleicht auch nochmal besprechen. Ich meine, wir haben ja im Herbst haben wir das Thema mit Landschaftsverbindung und so weiter gehabt, wo hier eigentlich viele Landwirte auf die Straße gingen, protestiert haben, versucht haben, auch den Dialog mit der Regierung eben auch zu finden, mit den Gesetzesgebern zu finden, aber auch den Dialog mit der Gesellschaft zu finden, eben um auch die Seite Landwirte zu verstehen und eben vielleicht auch mal, ja, ich sage jetzt mal, die Leute, die es betrifft, also die Landwirte und eben auch die Fachleute, in dem Fall auch die Landwirte, dass die eben auch mitreden können und auch mal ihre Seite gesehen wird, ja, zum einen in der Gesetzesgebung, zum anderen auch in der Gesellschaft, ja, dass hier nicht einfach über den Köpfen hinweg entschieden wird. Und ich würde jetzt mal sagen, das war schon was irgendwie schon Aufsehen erregt hat, was viele Leute in der Gesellschaft mitbekommen haben, was natürlich auch die Regierung mitbekommen hat. Also es war ja nicht nur so, dass man hier drei Leute irgendwo waren und gesagt haben, hey, was ist jetzt hier los, sondern es war ja wirklich auch was
deutschlandweit eigentlich, ne,
ja, in der großen Stadt. Wo auch Aufmerksamkeit dafür da war. Ja. Und ich habe ja damals schon im Herbst schon gesagt, dass ich das gut finde, dass das so sich entwickelt hat und auch so ging. Aber es ist halt so, dass jetzt im Endeffekt am 27. März 2020 wurde jetzt halt die Änderungen, die vorgeschlagen wurden für die Dinge, Verordnung, für die, Veränderung, Verschärfung, kann es jetzt nicht anders sagen, die wurde halt mehr oder weniger jetzt einfach so beschlossen, so wie sie vorgeschlagen wurde. Das heißt, die ganzen Themen, die von Landwirten gekommen ist, hier und da eine Anpassung zu machen und auch vielleicht mal das fachlich nochmal zu hinterfragen, das wurde mehr oder weniger einfach drüber hinweg beschlossen irgendwo, ja. Mhm. Also es fehlt eigentlich für uns Landwirte immer jeglicher Praxisbezug und jeglicher irgendwo fachliche Bezug auch. Also das ist oft für uns nicht nachvollziehbar, was da entschieden wird. Ja?
Würdest du es mal, wenn ich kurz einhaken darf, würdest du es so sagen, hier bei unserer schönen Corona-Krise, die werden ja die Wissenschaftler schön einbezogen, ja. Da werden verschiedenste Institute und einbezogen. Ja, was jetzt vielleicht der beste Weg ist, da wird rumdiskutiert und dass man so den besten Weg irgendwie findet, wissenschaftlich gesehen. Siehst du, ist das in der Landwirtschaft auch so, dass da hier wirklich die Wissenschaft reingezogen wird? Und
es wird ja nicht mal diskutiert. Ja, es würde nicht mal jemand irgendwo, zumindest haben wir als Landwirt das Gefühl, also wir haben auf jeden Fall keine Information dazu, dass mal irgendwer aus der Praxis auch hinzugezogen wird, mit dem mal diskutiert wird, ja, wo auch mal in der Gesellschaft das vielleicht auch diskutiert wird, ja. Es wird irgendwo, ich will jetzt nicht sagen hinter verschlossenen Türen, aber so kommt es eben bei uns als Landwirt an, ja. Wir haben zur Gesetzesgebung keinen Bezug. Ja, wir haben da absolut gefühlt keinen Einfluss drauf. Ja? Es wird hier nicht gefragt oder diskutiert. Ja? Das ist ein gutes Beispiel, was du gerade bringst mit der Corona-Krise. Da wird hier diskutiert, da diskutiert, welcher Weg ist der beste. Es wird in den Medien breit gefächert diskutiert. Ja? Viele Wissenschaftler bringen sich ein, aber das in der Landwirtschaft wird das einfach alles, manchmal habe ich das Gefühl, einfach niedergebügelt. Ja?
Schnell weg vom Tisch, das Thema.
So ungefähr, du hast es mit den Protesten ja mitbekommen. Ja. Klar wird hier und da diskutiert, aber hat es irgendeinen Einfluss drauf gehabt? Nee, irgendwie nicht. Ja. Es wurde ja auch gefordert, das Ganze zu verschieben. Ja. Die Entscheidung zu verschieben.
Und was bringt das dann wieder?
Natürlich, das wurde ja von den Landwirten gefordert, mehr Zeit dafür zu haben, das auch in fachliche Richtung mal zu beleuchten und auch mal mitsprechen zu können, ne? Aber jetzt wurde halt einfach hier, die waren ja da in der Corona-Zeit, waren sie ja zusammengesetzt und dann wurde das halt entschieden und Punkt, fertig. Und für mich ist das oft so das Gefühl, ja, es kommt von der EU, sagen wir, die Forderung, wenn wir die Forderung nicht erfüllen, müssen wir horrende Strafzahlungen zahlen. Gut, was machen wir dann? Alles klar, irgendwie einen Weg finden und der wird halt dann so durchgezogen. Ob das jetzt fachlich gut oder schlecht ist, das hat man das Gefühl, interessiert keinen. Also,
du meinst auch sozusagen wissenschaftlich gesehen, ob das wirklich einen Effekt auf das bringt, was es bringen soll?
Ja, genau. Das absolut. Würde ich auch so sagen. Also,
aber grundsätzlich kann man doch sagen, weniger Düngung ist besser fürs Grundwasser. Ist doch relativ einfach, oder nicht?
Also ich habe dazu jetzt keinen wissenschaftlichen Bezug. Ich meine, du hast es bestimmt auch mitbekommen bei der NOx-Geschichte in den Städten, ja, mit den Fahrverboten. Ja. Ja? Da, meine, das wurde natürlich dann zum Schluss auch alles wieder niedergebügelt. Aber es war ja auch so, dass die Messstellen, obwohl wesentlich weniger Verkehr war, die Messstellen nicht weniger gemessen haben.
Mhm.
Ja, also hab mir mehrere Berichte darüber lesen können, ja. Wurde natürlich dann danach alles wieder hier revidiert und es wurde falsch gemessen und so und es ist natürlich alles genauso schlimm wie davor, ja. Aber das fand ich recht spannend, ja. Und für mich ist jetzt, also ich kenne jetzt keinen, ich meine gerne, wenn uns hier jemand hört, der mir das geben kann, ich bräuchte mal eine wissenschaftliche Grundlage, wo man sieht, okay, in irgendeiner Region wurde gar nichts mehr gedüngt und danach ist das Grundwasser nicht mehr mit Nitrat so stark belastet. Ja? Mhm. Das, wenn ich das mal hätte, dann würde ich auch sagen, ja klar, ich meine, wenn ich weniger dünge, klar klingt das irgendwo logisch. Ja?
Ja.
Aber mir fehlt da auch irgendwo der wissenschaftliche Bezug oder halt die Grundlage dafür.
Ja, weil grundsätzlich wird ja schon gesagt, die Nitratwerte steigen in den Grundwässern, zum Beispiel hier für das Trinkwasser. Da wird ja teilweise von verschiedenen Brunnen das Wasser gemischt, um sozusagen den Wert von was 50 Mikrogramm oder was das ist, nicht zu überstreiten. Und da ist jetzt aber nur die Frage, das ist ja von den Wasserämtern, ja. Und es ist ja, denke ich mal, auch viel länger im Boden, dass man sich sagen kann, jetzt innerhalb von einem Jahr kannst du jetzt sagen, ja, das bringt jetzt wirklich einen wesentlichen Effekt, dass es halt weniger ins Grundwasser sickert oder, ne? Ich weiß es nicht.
Das ist für mich jetzt auch so, dass ich sage, in welchem Zeitraum verändert sich das überhaupt, ja? Ich meine, ich habe das Gefühl, früher wurde ja gar nicht auf die Düngung aufgepasst.
Genau.
Ja? Ja. Vor 20 Jahren oder 30 Jahren, ja?
Ja.
Und da ist auch kein Mensch gestorben und jetzt steigen die Nitratwerte, das ist
plötzlich auf einmal, ne? Obwohl schon so lange gedüngt, wahrscheinlich auch früher wurde mehr gedüngt.
Ja, jetzt meine Meinung nach schon.
Ja, und jetzt ist an sich, wenn man es jetzt mal anders sieht, alles effektiver, es wird weniger gedüngt, spezieller vielleicht gedüngt, je nachdem, ja. Es wird dann mehr drauf aufgepasst und die Werte steigen, ja.
Wesentlich genauer wird auf jeden Fall halt auch gearbeitet und es wird ja auch überall versucht, die Werte einzuhalten, weil es bringt ja nichts. Man muss das mal so von der Seite betrachten. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur düngen, weil es uns halt quält, weil es uns Spaß macht, ja. Mhm. Es kostet ja auch was, ja. Ja. Und es bringt ja nichts, wenn ich eine Pflanze überdünge, weil die kann den Nährstoff ja gar nicht aufnehmen, aber ich zahle ja dafür, ja. Mhm. Das wäre wie, wenn jemand im Garten einfach nur den ganzen Tag Dünger hinschmeißt. Es ist wie, wenn ich einfach immer Geld hinwerf, ja, und der bringt ja der Pflanze nichts, weißt du? Also, es liegt ja auch nicht in meinem Interesse mehr, irgendwie einfach nur aus Spaß an der Freude, weil es mir gefällt, zu düngen. Ja. Mhm. Aber genau so kommt es mir manchmal vor, werden wir halt hingestellt. Wir fahren halt einfach hin, was geht. Ja,
ja, weil ihr müsst den Dreck weg loswerden und deswegen wird es auf die Felder geschmissen, wie es geht.
Ja, aber es gibt ja auch irgendwo Grundlagen dafür, was eine Pflanze zum Wachsen braucht an Nährstoffen, ja.
Ja.
Und daran halten wir uns ja auch. Ich meine, da kommen wir jetzt nachher vielleicht nochmal drauf. Die Düngeverordnung, die restriktiert da ein paar Sachen, die fachlich absolut nachvollziehbar sind. Aber ich wollte jetzt noch zwei Sätze dazu sagen, dass es wird ja gemessen, du hast es gerade schon angesprochen, aber selbst da fehlt uns als Landwirt die Nachvollziehbarkeit, ja.
Inwieweit?
Ja, das wird halt einfach gemessen, so, und
Ja, klar.
An Punkten, die nicht irgendwie repräsentativ für eine Region sind, oft, ja. Und da hat jetzt zum Beispiel auch Landschaftsverbindung ja auch das unabhängig nachprüfen lassen und ganz andere Werte damit rausbekommen und so. Und das wurde erreicht, das ist auch, finde ich, auch ein guter Punkt. Die roten Gebiete werden nochmal neu aufgesetzt und nochmal überprüft. Mhm. Und das ist zum Beispiel schon was jetzt durch Landschaftsverbindung auch erreicht wurde, dass einfach die Messstellen nochmal nachgeprüft werden. Ja?
Okay.
Weil es ist ja so, wir haben die roten Gebiete, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema, wo, sag ich mal, die Düngeverordnung noch schärfer wird als grundsätzlich sowieso schon deutschlandweit.
Mhm.
Und aber wo jetzt ein rotes Gebiet ist, kommt ja auf die Messstellen an, weil die Messstellen bestimmten Nitratwert überschritten haben, also ist das ein rotes Gebiet. Ja, aber ja, irgendwie, da kannst du ja auch aufschreiben und messen, mehr oder weniger, was du willst, weil es ist jetzt auch nicht so, dass es jemand nachgeprüft hat.
Du meinst, ja, es könnte theoretisch, also jetzt nur rein spekulativ sein, dass irgendwo in der Kanalisation hier in der Stadt Leck ist und das in den Grundwasser sickert?
Das
und,
weiß ich nicht.
Dass nicht von der Kuh kommt, die Nitrat, ja, sondern von...
Manchmal kann ich mir auch vorstellen, dass die roten Gebiete gemacht sind. Die, okay, will man da halt haben, weil man
einfach
halt
mit dem roten Stift so in die Richtung.
So ungefähr, ja. Also, ja, ich will da niemandem was unterstellen, aber also so
ich fühlen wir uns. Ich hätte da schon eine Idee, Bill Gates.
Aber so, ja, okay, so fühlen, ja, wir uns halt, ja. Mhm, also, ja, dass wir da ja halt oft einfach drüber hinweg entschieden werden. Ich meine, ja, jetzt so.
Jetzt, ja, bin, ja, ich schon fatt. Ja, jetzt schon roter Kopf hier. Du bewegst dich hin und her und bist nervös, ja. Erzähl weiter. Ja,
ich schwitz schon.
Ja.
Ja, heute ist mal wieder sehr peterlastig, die Folge. Das habe ich jetzt schon gemerkt.
Ja. Wie immer halt. Hm? Miese Peter wieder hier.
Ja, so, genau.
Miese Peter in der Haus.
So, genau. Die Düngeverordnung ist ja so, dass die ja jetzt die letzten paar Jahren ja immer mal wieder verändert wurde, verschärft wurde. Ging ja irgendwann los 2017. Mhm. Und das hat dann der EU nicht gereicht, also mussten wir jetzt irgendwie nochmal nachdatieren, weil Deutschland geht da die Welt unter mit dem Nitrat. Also manchmal frage ich mich auch, ich weiß nicht, was da die Länder um uns rum machen, da müssten wir uns mal drüber informieren, das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft, wie das bei anderen Ländern eigentlich gehandhabt wird. Eigentlich ist das ja europaweite Sache, aber manchmal kann ich, wenn ich mir so drüber nachdenke, wie es so in Ländern, die weiter östlich jetzt in Europa sind, ob da überall so drauf aufgepasst wird und ob da die Regierung überall immer so die Hand drauf hat, ja, weiß ich nicht.
Wäre auch, ja, interessant, die östlichen Länder, ob die auch in der EU sind, ob die sich auch an diese gesetzlichen Vorgaben halten müssen.
Und gut, inwiefern halt. Und was da halt auch gemessen wird, weißt du?
Genau. Und ob das alles, ja.
Ne? Also, das ist so für mich so, sind so die Überlegungen, will man das vielleicht in Deutschland so haben? Will man in die Richtung gehen? Ja? Will man die Landwirtschaft einschränken? Will man die Tierhaltung einschränken und so? Weißt du, das so fühlt sich's für uns oft an, dass wir hatten letztens das Thema Klimapaket 2030, ja? Auch da stand ja drin, wir müssen irgendwie gucken, den Tierbestand
zu reduzieren. Zu
optimieren, reduzieren. Und weißt du, die Düngeverordnung zieht ja auch irgendwo darauf hin ab, ja? Also, da kommt ja oft so vor, in Deutschland,
das versucht man mit allen Mitteln die Tiermenge zu reduzieren.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber allgemein, man hat immer so das Gefühl, dass man hier irgendwie nicht gewollt ist mehr so, ja.
Hast du schon öfter gesagt, ja.
Ja, genau. Das sind so viele Punkte, wenn man sich da mal irgendwie so befasst damit, wenn man da mal irgendwie so reininterpretiert und guckt, in welche Richtung geht das eigentlich alles, ja. Mhm. Aber man hat immer so das Gefühl, eigentlich, auch von der Gesellschaft ist man irgendwie hier ganz schlecht akzeptiert, oft auch, ja. Das mein Thema der die Bienen, ja, zieht auch in die Richtung, weißt du, da wurde einfach gesagt, ja, hier Insektensterben, Landwirtschaft ist schuld, weil wir mähen die Wiesen falsch, wir bewirtschaften unsere Flächen falsch und es liegt einfach daran. So, gut.
Okay, ja,
dann ist irgendwo Landwirt wieder mal die Landwirtschaft so der irgendwie gucken muss, wie können wir jetzt das wieder alles richten, weil wir werden ja, sind ja schuld dran, ne?
Ja, genau.
Ja, ja, aber ich fange gerade zu viel an hier. Ich spreche mich hier in Rage. Das,
ja.
Ja. Gehen wir mal nochmal zurück zur Düngeverordnung. Ich möchte jetzt hier nochmal zwei, drei Dinge ansprechen, was sich jetzt halt verändert hat. Ja, einfach mal, um das hier jetzt auch nochmal angesprochen zu haben. Vielleicht auch nochmal auf zwei, drei Punkte vielleicht einzugehen, wo ja sehe ich vielleicht Dinge, Punkte, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Okay. Genau. Grundsätzlich wollen wir nochmal kurz ansprechen. Nicht in die einzelnen Details gehen, weil das ist zu viel. Deswegen
Es ist auch nicht entscheidend, ja.
Genau.
Weil ob jetzt hier bei der Zahl und der Zahl das so und so ist, mir geht es hier um die Grundlage auch.
Ja, genau. Also dann hau raus.
Hab mir jetzt auch gerade schon wieder gemerkt, was mich schon wieder so bewegt, ja.
Ja.
Also es gibt verschiedene Änderungen. Es wurde zum Beispiel, hier die Dokumentation wurde halt verändert. Das finde ich zum Beispiel mal was ganz Gutes. Ich habe vor einem Jahr oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, wir haben Düngeverordnung schon mal gesprochen, da habe ich mal gesagt, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass ich an 5 verschiedenen Stellen mit 5 verschiedenen Methoden aufschreiben muss, was ich wie wo gedüngt habe. Obwohl ich mehr oder weniger zweimal das gleiche aufschreibe, muss ich trotzdem alles machen.
Kann ich mir noch dran erinnern.
Aber da wurde jetzt endlich mal der Nährstoffvergleich, das war ein Instrument eben von denen, der wurde jetzt mal abgeschafft und wurde eben durch das andere, was ich ja eh schon gehabt habe, das ersetzt es doch eigentlich schon. Warum muss ich das immer noch machen? Das ist schon mal ganz gut, dass der jetzt eine Dokumentation, sag ich mal, abgesetzt wurde oder der entfällt. Ja.
Meinst du, da hat dich jemand erhört?
Weiß ich nicht, mich mit Sicherheit nicht. Die paar Leute, die uns hören. Ja. Aber das finde ich eigentlich ganz gut mal, dass das auch mal eine Vereinfachung gibt. Wobei es aber in eine andere Richtung halt jetzt Verschärfungen gibt. Ich muss halt jetzt meine Düngeausbringung noch genauer, noch spezifischer aufschreiben, noch besser untersuchen und so. Das ja, es wird auf jeden Fall von der Aufzeichnungspflicht noch intensiver, ja, aber dafür fällt halt ein Instrument oder ein Verfahren weg, was ich jetzt nicht mehr machen muss. Aber trotzdem, ja, im Endeffekt muss ich jetzt halt noch genauer aufschreiben, wie und was und wo, ja.
Okay, das heißt, wenn du es nicht ganz einhältst, gehst du in die kriminelle Richtung.
Ja, natürlich. Du wirst dann hier belangt, du hast hier, kriegst halt dann irgendwelche Strafzahlungen oder weiß was ich was, ja. Das ist dann. Also wenn du liest, was da alles passieren kann, dann kannst du ja eigentlich gleich einspannen. Dann haben wir hier Verschärfung der Gewässerabstände. Also es ist ja so, dass mit der Düngeverordnung vor allem, dass sich das alles noch ein bisschen erweitert hat, dass du halt zu Gewässern Abstand nehmen musst, ja, mit der Düngung. Also du dürft halt dann an gewissen Gewässern nicht mehr randüngen bis an die Gewässergrenze, okay, kann ich auch ein Stück weit vielleicht nachvollziehen. Ist natürlich für mich dann immer mal die Frage, inwieweit das dann auch noch sinnvoll ist, ja.
Wie meinst du das?
Naja, ich kann ja noch verstehen, wenn ich 1 Meter Abstand halte oder 3 Meter Abstand halte, ja. Sind ja unsere, unsere Düngeverfahren mittlerweile, dass wir auch nicht einfach irgendwo hin das ganze Zeug hinschmeißen oder hinfahren, die Gülle, sondern es ist ja auch so, dass die dann auch da ankommt, wo ich sie haben will. Ja? Mhm. Es ist ja, wie gesagt, nicht immer unserem Interesse, dass wir das in den Bach reinschmeißen.
Ja. Das heißt, es wird auch nicht mehr rumgesprüht, sondern mit so Schleppschläuchen dann.
Meistens schon, ja. Man kann das schon noch einsetzen, aber eigentlich geht die Tendenz ja dahin, dass man es auch mit den Schleppschläuchen verteilt. Ja? Also es ist auch das Ziel, ist ja von mir aus ja auch okay. Aber dadurch ist es ja sowieso schon sehr genau. Ja? Mhm. Aber selbst bei der Breitverteilung, die du mit Sprühen halt beschreibst, selbst da ist es halt, dass du es nicht irgendwo hinschmeißt, ja. Sondern es kommt ja auch nur da an, wo du sagst, da wo es hinfällt, ja.
Schmissbereich sozusagen.
Ja, das ist schon so, dass du das schon begrenzt, ja. Also du weißt schon hier, bis da und da hinfällt es. Bei der Breitverteilung geht es ja nur darum, die bodennahe Ausbringung mit den Schleppschläuchen ist halt so, dass weniger in die Umwelt gelangt vom Ammoniak vor allem halt. Weil dadurch, dass es durch die Luft fliegt,
ja? Löst sich das halt schneller in der Luft.
Geht's halt mehr in die Luft, als wenn du es am Boden direkt ausbringst, bleibt es am Boden. Ne? Mhm. Also du musst halt mehr Abstand zu Gewässern halten. Da ist halt irgendwann mal für mich auch so eine Grenze erreicht, wo ich mir denke, okay, wenn ich 10 Meter Abstand halten muss, ich habe ja dann 10 Meter von meiner Wiese oder von meinem Feld, die ich nicht düngen kann. Das heißt, an der Stelle wächst ja eigentlich dann irgendwo auch nichts mehr. Es ist für mich schon dann auch eine gewisse
wirtschaftlicher Verlust, oder?
Ja, natürlich, das ist halt auch, es sind auch mehrere andere Punkte noch dabei, die mich dann betreffen. Ist halt für mich auch dann irgendwo so, dass ich halt in meine unternehmerische Tätigkeit halt auch eingegriffen wird, weil es ist ja meine Fläche. Ja. Mhm. Es ist ja mein, was schon?
Womit du deinen Gewinn machst.
Mein Arbeitsgut, ja. Und da kann ich jetzt einen Teil einfach nicht mehr wirklich nutzen. So muss man
es mal sehen. Ohne Ersatz sozusagen, ne?
Genau.
Ersatzlos wird.
Ja, also
pro Hektar kann man grob sagen, wenn du jetzt.
Es kommt ganz darauf an, wo du bist, ja, weil wenn du keinen Bach in der Nähe hast dann und weit und breit nichts hast, dann hast du das Problem auch nicht. Ja, also ich kann das jetzt auch mal auf meinem Betrieb nicht einfach mal, ich habe das noch nicht ausgerechnet, wie viel das jetzt wäre. Aber das
ist ja halt so, kommt schon also, was zusammen dann. Es liegt ja auch nicht jede Kante an einem Fluss oder.
Genau, so ist es. Genau, es kommt immer ganz darauf an, wo man jetzt ist. Mhm. Okay, das ist so Gewässerabstand. Dann haben wir das Thema ja mit den roten Gebieten. Mhm. Da war halt davor so, dass manche Betriebe ausgenommen wurden, wenn sie klein waren oder wenn sie gewisse Vorgaben hatten, dann wurden sie halt aus dem roten Gebiet ausgenommen, aber da ist jetzt einfach jeder dabei, also jeder muss, sag ich mal, die Sachen in den roten Gebieten einhalten. Nochmal ganz kurz, was sind die roten Gebiete? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Es sind, kann man sich auch eine Karte angucken, es sind Gebiete in Deutschland, wo besonders als besonders nitratbelastet gelten, ja, und da gibt's halt nochmal verschärfte Regeln oder halt nochmal verschärfte Gesetze, die aber jedes Bundesland halt auch nochmal selbst entscheiden kann, was da dann gilt. Also deswegen kann ich das jetzt auch hier nicht pauschal für ganz Deutschland einfach mal so sagen, sondern das gilt halt ja dann deutschlandweit verschieden. Aber ja, die sind halt extrem, würde ich jetzt mal sagen, schon eingeschränkt. Ja, also ich darf dann noch weniger düngen. Darf zu gewissen Zeiten dann gar nicht mehr fahren und so weiter. Also das ist, ja, die rote Gebiete, das ist wirklich sehr schwierig, ja. Genau, und was jetzt noch, finde ich, noch ein großer Punkt ist, ist halt auch die diese, ja, wie soll ich sagen, wann ich noch Gülle ausbringen darf, beziehungsweise zu welchen Fruchtarten ich überhaupt noch ausbringen darf, ja. Das finde ich eigentlich das Krasse an der ganzen Sache.
Was heißt das? Also
es ist halt so, ich habe ja eine lange landwirtschaftliche Ausbildung hinter mir, ja. Ich war ja in vielen verschiedenen Schulen, ich habe vieles Verschiedenes gesehen und es wurde halt immer mehr oder weniger das Gleiche ja gelehrt, ja, was auch schon mein Vater damals gelernt hat, ja. Also gut, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, wie das gerade mit der Düngeverordnung dann überhaupt losging, wie sich das stark verändert hat. Da war ich gerade mit meiner Ausbildung eigentlich dann fertig, ne? Und da wurde halt immer gelehrt, ja, eine Pflanze braucht so und so viel, dass er wächst und dann, wenn die Bedingung gegeben ist und für den Ertrag, dann musst du das düngen und so weiter, ja? Aber es ist halt jetzt einfach so, dass das einfach mal begrenzt wird. So, du darfst jetzt einfach nicht mehr düngen. Wenn du in einem roten Gebiet bist, dann wird einfach nochmal 20% vom Bedarf der Pflanze einfach nochmal abgeschlagen, ja? Weil rotes Gebiet gilt ja als besonders nitratbelastet im Grundwasser. Und du dürftest da einfach nochmal 20% weniger düngen, als die Pflanze eigentlich bräuchte. So.
Das heißt, die sind unterversorgt.
Genau. Was resultiert daraus? Schlechte Erträge, wirtschaftlicher Schaden. Und irgendwann verarmen die Böden, irgendwann wird es einfach schwierig, was anzubauen. Ja? Also es ist, ich vergleiche das ja immer gern fürs Verständnis für Leute, die jetzt in der Landwirtschaft nicht so den Bezug haben, mit dem eigenen Garten. Ja? Wenn man Salat anbaut, wenn man einen Garten hat oder weiß ich was, egal welche Pflanze, man versucht ja auch, den mit Nährstoff zu versorgen, dass er möglichst gut wächst. Ja?
Ja.
Und das wird, ist halt einfach nicht mehr gegeben. Das wird halt einfach gesagt, nö, du dürfst nur noch 20% unter dem Bedarf düngen. Ja, also ich verstehe das nicht. Das ist für mich, die Pflanze braucht doch mehr.
Du hast in der letzten Folge, wo wir mal darüber Düngeverordnung gesprochen haben, dass du Mineraldünger zukaufst, um den Rest auszugleichen.
Ja, genau. Ich meine, das ist auch interessant. Das wäre, ist jetzt auch noch so ein Punkt. Ja, hast du recht. Ich darf ja nur 170 Kilogramm N, also 170 Kilogramm Stickstoff aus organisch, also aus Gülle.
170, ne?
170, genau. Aber eine Pflanze braucht ja vielleicht 200. Den Rest darf ich mineralisch nachdüngen. Ja, weil ja scheinbar der Mineraldünger besser ist als Gülle. Also ich wüsste jetzt nicht, wo da der Unterschied ist, das kann mir ja mal gerne jemand erklären.
Sind da weniger Inhaltsstoffe oder
das hat ja nichts damit zu tun. Das ist ja, der Stickstoff im Endeffekt ist ja der Faktor, der gesehen wird, ja?
Ja.
Also ich kann das halt nicht nachvollziehen, was an der Gülle fürs Grundwasser schlechter ist als an dem Kunstdünger, ja? Das verstehe ich eben nicht. Weil der Kunstdünger wird ja genauso durch den Regen gelöst und geht in den Boden, ist dann pflanzenverfügbar, ja? Aber der kann ja genauso ins Grundwasser dann gelangen, weil der wird ja auch durchs Wasser gelöst. Ja? Genauso wie die Gülle. Also, das ist was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann an der Mineralmittelindustrie liegt, dass man sagt, naja, wir müssen ja gucken, dass weiterhin der künstliche Dünger dann auch, mineralische Dünger halt auch noch gut bezogen wird, ne? Weil deswegen begrenzt man das vielleicht. Also
sagen wir mal, Lobbyismus spielt da vielleicht eine Rolle.
Weiß man nicht. Oder es ist wieder das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man einfach sagt, okay, wir versuchen die Tierhaltung zu begrenzen oder halt dadurch halt die Tierhaltung irgendwo einzuschränken. Weil wenn du nicht mehr ausbringen darfst, dann kannst du auch nicht mehr Tiere halten, weil irgendwann hast du ja zu wenig Fläche, dass du die Gülle halt da drauf aufspringen kannst. Genau. Ja, und das ist so, um nochmal zurückzukommen, dass du, es ist halt so, ich darf jetzt im Endeffekt nur nochmal, um das auf das Thema Wand darf ich eigentlich noch ausbringen, ich darf jetzt eigentlich aktuell nur noch im Frühjahr ausbringen, zur Mais-Aussaat zum Beispiel und Zuckerrüben oder so, dann darf ich eigentlich das ganze Jahr keine Gülle mehr ausbringen, bis ein bisschen was noch im Herbst, ja. Also ich darf zum Getreide im Herbst nichts mehr fahren, ich darf zur Strohrotte nichts mehr fahren. Das sind so Dinge, die ich gelernt habe in der Schule, ja. Wenn du dein Getreide drischt, dann hast du ja Stroh, ja. Und das Stroh muss irgendwie im Boden verarbeitet werden. Da hat man einfach gesagt, okay, dass der Boden so aktiv wird, dass der das Stroh verarbeiten kann und den Humus umwandeln kann, was man ja will, braucht er gewisse Nährstoffe, damit die Bodenlebewesen und so das verarbeiten können. Darf ich jetzt halt nicht mehr. Wird einfach mal gesagt, nö. Genauso wie im Herbst. Ich darf im Herbst auch zum Getreide. Ich sähe das Getreide aus im Herbst, ne? Geht ja über den Winter. Dann geht es ja auf, wächst bis zum gewissen Stadium und geht dann sozusagen in den Winter. Also es wächst im Herbst schon, aber da darf ich auch nichts düngen. Also darf halt keine Gülle drauf ausbringen. Warum auch immer, verstehe ich nicht. Obwohl ja die Pflanze das braucht, um schon mal bis in das Stadium zu wachsen.
Ja? Ja, da geht es, glaube ich, auch darum, irgendwie, dass im Herbst, wenn der Boden sozusagen fester wird durch die Kälte.
Ja, aber das ist das ja erst nicht mehr November oder Dezember. Ja. Aber ich darf ja gar nichts mehr fahren. Ich sehe ja die Gäste vielleicht im Oktober schon, ja, oder Ende September irgendwo da in dem Bereich. Da ist doch für mich die Witterung noch so, dass man auch, so wie jetzt, im Frühjahr, so ungefähr. Ne? Also klar braucht die Pflanze vielleicht nicht mehr so viel Nährstoff, aber sie braucht ja ein bisschen was. Ja, damit sie starten kann. Aber Kunstdünger darf ich fahren, Gülle nicht. Warum? Ich würde da gerne einfach mal wirklich die Grundlage dazu wissen. Was ist da das Problem dahinter?
Kann man da nicht so eine Art biologischen Kunstdünger machen? Weil schon mit dem
Es bleibt der organische Dünger.
Ja, klar. Ja, aber dass man das irgendwie umdeklariert oder so, weißt schon? Bisschen Lobbyarbeit betreiben, so. Einfach hier, zack, fertig. Nein, ja.
Das ist wirklich, ich weiß es nicht.
Ich verstehe es dann auch nicht ganz. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das uns erklären kann, wo der Unterschied wirklich zwischen diesem organischen und diesem Kunstdünger ist und welche Vorteile er bringt gegenüber, wie der Peter ja schon gesagt hat, den organischen.
Ja, und der fachliche Hintergrund und auch das Ziel irgendwo dahinter, ja, den ich halt irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, oft so. Weil es geht vielen so, die das nicht ganz verstehen. Es gibt noch ein paar andere Punkte, aber die will ich jetzt gar nicht hier ansprechen, weil wir sprengen ja jetzt schon wieder den Rahmen.
So, jetzt kannst du noch, fliegen uns von dem Rahmen schon um die Ohren.
Jetzt kannst du noch 20 Minuten erzählen und dann.
Rettet die Bienen. Da wollen wir mal drauf eingehen, was hat das gebracht? Was, jetzt mal wirklich als Fakt, was hat das, genauso wie bei der Düngeverordnung, jetzt für dich für Auswirkungen? Also die dich jetzt direkt betreffen, wo du jetzt sagst, das hat mich jetzt direkt getroffen. Oder ist es vielleicht sogar so, dass du da eigentlich fast gar nichts spürst und du hast das ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, dass es da vielleicht gar nicht so, wie soll ich sagen, ist, wie es vielleicht am Anfang rüberkam, dieser Hype.
Ja, ich meine, das ist für mich schon mal so der Eingang. Das war ja wirklich, ich würde jetzt sagen, ein Hype. Also, das war ja vor allem hier in Bayern. Ich meine, wir werden ja hier Deutschland beziehungsweise europaweit gehört. Deswegen ist das halt ein Thema, was vor allem in Bayern war und Baden-Württemberg wird es ja auch diskutiert. Die Bienen, die Initiative, haben wir mal hier drüber gesprochen, kann man sich die Folge auch gerne mal anhören. Da ging es ja darum, dass hier Insekten sterben, Schmetterlinge und Bienen und das geht so nicht weiter und wir müssen irgendwie gucken, dass wir jetzt die Bienen retten. Ja? ist ja vor allem hier von den ökologischen Verbänden hier in Bayern und so Initiative gewesen. Und es war ja wirklich so, egal wo du hingegangen bist, es wurde überall drüber diskutiert und jeder, ja, auf jeden Fall und wir müssen das machen, weil ansonsten geht die Welt unter. Ja? Mhm. Ist irgendwo, finde ich, ja auch okay.
Ja.
Ja, es ist ja nicht so, dass ich immer alles nur runter machen will und schlecht reden will und die Gesellschaft doof finde, ja. Mhm. Sondern wenn was für mich einen Hintergrund hat, ein Ziel hat und eben auch eine Strategie zur Umsetzung hat, dann ist es von mir aus ja alles gut.
Ja? Eine plausible Begründung dafür sozusagen.
Genau, und vielleicht auch eine plausible Umsetzung dafür und dann miteinander vor allem, ja. Aber es ist halt oft so, dass einfach die Schuld halt einfach dann verschoben wird. Ja? In solchen Fällen halt oft auch auf die Landwirtschaft verschoben wird. Die sind schuld dran, die müssen jetzt gucken, dass die das ändern, aber ich als Initiator oder als Gesellschaft. Ich will damit
dann gar nichts mehr zu tun haben.
Genau, ich will ja damit nichts zu tun haben, weil ich kann ja nichts dann ändern. Das ist ja Landwirtschaft dann schuld. Klar will ich, dass die Bienen weiterleben. Da muss ich unbedingt dafür unterschreiben, weil ich muss auch was dafür tun, weil das ist ja Weltuntergang. Ja. Mhm. Aber ja, die Landwirtschaft muss das machen. Hier. Die sind die hier. Die sind auch schuld und müssen auch jetzt gucken hier mal, dass die sich jetzt darum kümmern. Ja.
Ja.
Und ich finde es halt von der Grundlage her oft einfach. Ich weiß nicht, das ist für mich so, ja, wie du gerade gesagt hast, ich will damit nichts zu tun haben, aber ich find's doof. Muss auf jeden Fall was gemacht werden.
Mhm.
Ja, und das ist so, das hat aber auch die Regierung bei der Debine meiner Meinung nach ein bisschen nachvollziehen können und gemerkt, ja, dass das oft nicht praxistauglich ist, dass das nicht umsetzbar ist, und dass das so eigentlich die der Eingriff dann in die Landwirtschaft eigentlich nicht gerechtfertigt ist in die Richtung, ja. Und ich habe es ja damals schon gesagt, es kann ja auch jeder selber was tun, wenn er davon überzeugt ist. Aber es will ja keiner. Es will ja jeder seinen Vorgarten am besten mit Kies zumachen oder hier pflastern oder betonieren oder weiß ich was. Hauptsache kein Grün, weil um Grün muss man sich ja kümmern, ja.
Mhm.
Grün bringt ja Insekten in den Garten, damit auch die Insekten ins Haus. Will ich ja nicht. Hier Spinne, eine Biene im Haus, eine Wespe, weil ist der Weltuntergang, ne?
Mhm. So, sag mal mit der Deo-Flasche und Feuerzeug mal drüber.
Genau, so kommt es mir vor.
Ja? Okay. Grundsätzlich ist es ja nicht so allgemein, wenn man es jetzt mal so zum, wie du es jetzt ausdrückst, es gibt ja viele, die auch Wert auf Garten legen, wo grün ist, ja, weil das macht ja meistens auch einen Garten irgendwo zumindest aus. Aber das sind, wie du angesprochen hast, dann meistens so diese, entweder diese, das sehe ich öfter mal hier, wie soll ich sagen, wie so Golfrasen, ja, keine Blume drauf, so perfekter Rasen, eigentlich fast schon so wie so ein Kunstrasen.
Hält sich natürlich eine Biene nicht, ne?
Genau. Zum Beispiel meine Eltern haben zum Beispiel in ihrem Garten so ein, wie soll ich sagen, so ein kleines Eckchen an so einem Häuschen, sieht ganz idyllisch eigentlich aus, da lassen sie immer das Gras ziemlich hochwachsen, das ist jetzt vielleicht 2 Quadratmeter oder so, ja, und dann halt auch noch so ein Insektenhotel, ja. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz cool eigentlich.
Ja, ich meine, solche Initiativen sind ja auch gut. Ich habe ja auch grundsätzlich nichts dagegen, dass ich finde es ja auch vielleicht gut, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht bemerkt, dass die Bienen oder die Insektenzahl irgendwie, es ist auch okay, ja. Und ich finde ja auch okay, wenn man da was macht, aber dann muss doch das Miteinander sein, ja. Da muss man doch vielleicht gucken, hey, Landwirtschaft, wie können wir das machen, dass wir da eine Lösung finden? Wie können wir da in die Richtung gehen, damit wir vielleicht da ein Konzept erstellen können, wo wir alle zusammen dann arbeiten, um das zu verbessern, ja? Aber die Fronten sind halt oft von vornherein immer schon verhärtet, weil halt immer so nur dieses einseitige Arbeiten einfach da ist, ja?
Da gibt's die eine Gruppe, ich habe die Meinung und da gibt's keinen Diskurs
irgendwie im Mittelpunkt. Man wird erstmal als Landwirt vor veränderte Tatsachen gestellt und dann muss man mal wieder gucken, wie können wir das jetzt wieder richten, ja?
Ja.
Ja, das ist nicht so, dass am Anfang jemand kommt und rausgeht, hey, Landwirtschaft, wir müssen mal uns unterhalten, weil wir sehen hier ein Problem, da müssen wir zusammen eine Lösung finden. Ich bin der Meinung, das kann man in der Düngeverordnung machen, ja, kann man aber auch bei solchen Dingen wie bei der Bienen machen, ja, aber es wird halt immer über die Köpfe hinweg entschieden, ja, es fehlt der Dialog einfach, ja. Ich habe es vorhin schon mal ein paar Mal versucht zu erklären, es ist ja nicht so, dass wir hier die Welt kaputt machen wollen, ja, so fühlen wir uns aber halt manchmal, ja. Es liegt doch auch in unserem Interesse, das ist unser Arbeitsgut, ja.
Ja.
ja. ist der Boden. Ja, wir müssen den so gut wie möglich erhalten. Wir dürfen den nicht zerstören oder halt mit irgendwas belasten, ja. Weil das ist ja das, mit dem wir arbeiten.
Das wandert ja auch in die Pflanzen rein danach. Und dann kannst du das Zeug nicht mehr verkaufen, weil es keiner isst, weil es halt verseucht ist, so in die Richtung. Ne?
Genau, das ist bei Pflanzenschutz dasselbe. Und das ist auch das Thema bei den Tieren. Das habe ich auch schon oft hier halt angesprochen. Das spielt halt für mich genau in die gleiche Richtung. In Deutschland habe ich auch da das Gefühl, man hat irgendwie gesellschaftlich keinen Platz. Weil alle wollen ja nur noch vegetarisch, vegan und Massentierhaltung. Und sowieso Tierhaltung ist alles schlecht.
Mhm. Ja?
Ja. Aber es ist ja da genauso. Es ist ja auch so, dass wir mit den Tieren arbeiten. Die sind ja unsere Grundlage. Wir müssen doch gut mit denen umgehen, weil wenn die krank sind, bringt es uns ja nichts. Wir können keine Milch produzieren, wir können kein Fleisch produzieren, gar nichts. Mit einem kranken Tier kannst du ja nichts machen. Und da fühlt man sich auch immer so, als würde man das Tier nur als Gegenstand sehen und so. Das ist für mich.
Ja, und dann gibt's halt immer wieder diese Videos, wo eingebrochen wird, wo sie dann die Zustände zeigen. Das sind halt immer meistens so die Ausnahmen, die ja eh schon vielleicht bekannt sind, dass halt Tiere so nicht gut behandelt werden. Dann wird's über alles drüber gebügelt.
Genau so ist es. Man muss das wirklich auch mal von der Seite betrachten, dass das unsere Grundlage ist. Dass nur wenn wir damit gut arbeiten und gut umgehen, macht das Tier auch, kann das auch mit uns arbeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ein krankes Tier, ein Tier, was schlecht gehalten wird, das bringt uns ja nichts. Da ist keine Milch dann da kann ich kein Fleisch damit produzieren, das wird ja auch nirgends angenommen dann. Ja?
Mhm.
Wenn ich schlechte Verhältnisse in meinem Stall habe, habe ich schlechte Milch, habe ich Probleme auch in der Milch, das nimmt eine Molkerei irgendwann nicht mehr an, weil die untersuchen das ja. Ja, es gibt
da könnte man jetzt ja sagen, ja, euch geht's doch nur ums Geld, du redest ja nur von Milch und Fleisch und Dings, das Tier ist ja nur ein Gut. Aber wenn man es mal so betrachtet, die Leute wollen im Supermarkt ihr Fleisch, ihre Milch. Ja, und anders geht's halt nicht. Man kann nicht eine Kuh im Stall halten ohne dafür sind sie ja da, im Endeffekt.
Natürlich, man will ja Milchprodukte, das muss man auch so irgendwo ein Stück weit so sehen, klar. Das ist auch für mich das Thema, wenn du das schon ansprichst, ich möchte jetzt hier auch nicht noch mal ewig reden, aber du legst dich schon den Tisch runter. Das Thema von Rettet die Bienen zum Beispiel, die hatten ja auch zum Beispiel gefordert, dass ein gewisser Teil, ich glaube 20-30% ökologisch bewirtschaftet werden.
Ne? Genau. Wie sieht's da aus aktuell?
20% bis 2025 und 30% bis 2030. Ja. So. Aber es ist ja gar kein Absatzmarkt dafür da. Das Bio kauft ja keiner. Ja. Also es wird Bio produziert, es wird vielleicht manche Landwirte noch mehr, ich sage jetzt mal vielleicht die Milch auch wieder, weil das auch ein Thema ist, wo ich auch schon mit zu tun hatte, ja. Aber die Molkereien können die Biomilch nicht verkaufen, weil einfach zu wenig Nachfrage da ist. Ja? Mhm. Es gibt die ersten Molkereien, oder es gibt auch, ich denke, das ist jetzt mittlerweile auch schon größer verbreitet, die sagen, sorry, du brauchst Bio im Endeffekt gar nicht produzieren, weil ich kann die Milch eh nicht als Biomilch kaufen, weil ich kann sie nicht verkaufen. Ja, man hat schon immer das Gefühl, dass alle Bio kaufen, macht aber irgendwie im Endeffekt dann doch keiner, weil das sind ein paar Prozent, die in Deutschland dann biologisch verkauft werden, also an Bioprodukten verkauft werden, ja. Also ich finde halt, bevor so eine Forderung kommt, einfach mal zu sagen, das muss biologisch bewirtschaftet sein, braucht man erstmal ein Konzept dafür. Und wir können ja nicht einfach Waren produzieren, die dann niemand nimmt, sollen wir es ja dann die Bioprodukte dann einfach wegschmeißen oder was? Also, das geht ja nicht. Du kannst nicht vorne einfach sagen, 20% müssen so produziert werden, aber hinten geht's nirgends hin. Ja?
Mhm.
Wenn die Nachfrage nach Bioprodukten so groß wäre, ja, dann würde ja sowieso mehr gemacht werden, weil die Nachfrage dann größer ist. Dann ist ja auch der Anreiz dafür, da Bio zu produzieren. Bloß, wenn man von allen Richtungen nur hört, dass das Bio eigentlich der Markt fehlt, ja, der ist schon da, klar, aber halt zu klein für das, was wir produzieren könnten oder würden.
Ja, ich habe persönlich jetzt so das Gefühl, dass es, gut, kommt jetzt, dass wir mehr Bio kaufen, was Milch angeht. Da haben wir zum Beispiel Hafermilch zum Beispiel. Probieren wir ab und zu mal so, ne? Die ist Bio. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass der Handel mehr sowas anbietet. Ich weiß nicht, ob das jetzt wenn der Handel das jetzt vielleicht nicht so anbieten würde, ob das dann, wie du ja schon sagst, wirklich den Absatz hätte, ja?
Ja, klar. Das ist das, was ich gerade eigentlich sagen wollte.
Ah ja, okay. Da. Also ich habe schon so das Gefühl, mir läuft immer mehr Bio über den Weg. Nee, aber wir jetzt zum Beispiel Biomilch, also richtige Milch, jetzt nicht so Hafermilch oder es gibt ja auch Mandelmilch oder so, sondern richtige Biomilch kaufen wir jetzt zum Beispiel nicht, sondern die normale Milch einfach.
Weil es ja auch nicht unbedingt schlechter ist. Das ist ja das, was ich schon so oft gesagt habe. Ich habe da letztens noch mit jemandem drüber diskutiert. Da ging es darum, es ging eigentlich, sag ich mal, um Grillfleisch zum Beispiel. Ja? Mhm. Du kannst es einfach abgepackt in der Tiefkühltruhe kaufen.
Schön mariniert schon, dass man nicht sieht, wie alt es ist.
Würde ich jetzt gar nicht sagen. Oder du kannst es beim Metzger kaufen. Mhm. Ja, da ging es aber jetzt nicht darum, was wäre besser, was sehe ich besser, sondern es ging halt darum, wie das Fleisch halt ist. Ja? Und da muss ich aber auch wirklich sagen, ich bin ja wirklich einer, der sagt, kauft immer regional, kauft beim Metzger. Da wisst ihr, wo es herkommt, unterstützt auch eure Region dadurch. Ja? Aber wenn ich jetzt rein um die Qualität jetzt gehe, ist es beim Metzger schon vielleicht besser, weil es halt noch frischer ist. Aber man muss immer sehen, dadurch, dass die Probleme auch beim Metzger mittlerweile so groß sind, dass der eigentlich zu Hause nicht mehr schlachten darf oder kann. Ja?
Wie meinst du das jetzt?
Ja, weil es ist ja schon seit Jahren so, dass wenn du die Tierverarbeitung, die Standards so hoch sind, wenn du Tier zerlegen willst, schlachten willst und so weiter, das können die ganzen Metzger, die es auf dem Land gibt, eigentlich fast keiner mehr oder macht keiner mehr zu Hause schlachten. Mittlerweile ist es so, das Schwein kommt in den Schlachthof, in den großen, wird da zum Teil zerlegt und wird dann wieder abgeholt. Also im Endeffekt.
Und dann wieder zusammengeschraubt sozusagen. So,
wird halt in Teilen dann wieder abgeholt und dann endgültig zum Schnitzel zum Beispiel zerlegt, dann zu Hause bei dem Metzger. Ja? Und da ist es halt wirklich so, wenn ein Fleisch in Deutschland produziert wird, in Deutschland verarbeitet wird, in Deutschland abgepackt wird, bin ich halt der Meinung, dass, wenn du ein abgepacktes Fleisch kaufst, ich glaube, die Qualität nicht in dem Maße sich so groß variiert, als wenn du es jetzt vielleicht beim Metzger kaufst. Ja? Weil im Endeffekt das Fleisch oft halt dann aus dem gleichen Schlachthof kommt, gleichen Verarbeitungsstandards hat, im Endeffekt halt nur anders verpackt wird. Beim einen geht es halt an die Ladentheke, beim anderen geht es halt an die TK. Klar, Ladentheke ist frischer, ist immer aktueller, ja, definitiv.
Direkterer Weg.
Ja, aber ob das Schwein jetzt dann vom Bauern aus der Nachbarschaft kommt, ist nicht unbedingt gesagt deswegen, ja. Es geht mir nur um die Fleischqualität. Also.
Ja, kann das auch da vielleicht auch
die Standards nehmen, warum das Fleisch grundsätzlich so hoch sind bei der Haltungsform, bei der Verarbeitungsform und allem, dass, wenn es aus Deutschland kommt und in Deutschland verarbeitet wird, in Deutschland produziert wurde, ich glaube, der Fleischunterschied nicht so groß ist von der Qualität.
Ja, okay, wenn ich jetzt aber mal von der Qualität an sich, vom Fleischstück ausgehe jetzt, vom einzelnen Fleischstück, dass ich jetzt zum Beispiel bei Metzger ein schöneres Stück Fleisch kriege als jetzt ein verpacktes, weil im Verpackten vielleicht mehr Knorpel drin sind, weil es halt von einem, und deswegen auch günstiger ist?
Das oder? Kommt ganz drauf an. Also, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Du kannst halt, wenn du es beim Metzger kaufst, kannst du halt erstens die Qualität halt viel besser begutachten. Du kannst einfach auch gucken, wie schaut das eigentlich aus? Was ist das? Ist das, was ich möchte? Ja. Weil du es ja live siehst.
Ja.
Das kannst du beim Verpackten nicht so gut, ja, finde ich. Ja?
Ja.
Beim Metzger kannst du auch mehr Fragen stellen. Du kannst auch mal die Frage stellen, wo kommt es her, wie wird es verarbeitet? Was ist das für ein Stück Fleisch? Was ja auch nicht ganz unerheblich ist. Ne? Es gibt ja auch minderwertige und höherwertige Fleischstücke beim Schwein zum Beispiel. Ne?
Also das meinte ich auch so.
Das kannst du definitiv beim Metzger ja viel besser nachvollziehen, weil du einfach fragen kannst, hey, von welchem Teil ist das? Ja? Aus was, wo kommt es her? Ja? Vom Schwein. Das ist schon so. Also das, ich würde auch immer den Metzger vorziehen, den regionalen, weil ich halt einfach viel mehr Einfluss und Bezug darauf habe, was kaufe ich eigentlich. Ja. Aber es ging halt wirklich um das Thema Qualität. Und da ist in ganz Deutschland die Qualität, weißt schon, das Stück Fleisch, was du beim Metzger ums Eck kaufst, und das Stück Fleisch, was du vielleicht verpackt, was in Deutschland produziert und verpackt wurde, ist immer ganz wichtig, ne, was jetzt nicht importiert wurde. Das ist das, was ich jetzt schon immer gesagt habe. Dass die Haltungsformen vom Tier nicht so, dass du jetzt, du sagst, wenn ich es bei Melk und Mal Metzger kauft, die Tiere werden dann auf einem ganz anderen Standard gehalten, weil die Standards sind die gleichen. Egal, ob ich jetzt an den großen Schlachthof mein Fleisch verarbeiten lasse oder beim Metzger um die Ecke, weißt du? Also grundsätzlich.
Das ist nur immer die Frage, ob die sich wirklich so da dran halten. Das ist ja wieder, da kann man jetzt auch wieder spekulieren.
Ich meine, das ist aber überall so.
Ja, genau.
Ja, also da.
Ja. Ja, wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen.
Ja, aber gut, ich habe.
Aber grundsätzlich,
jetzt, ja. Ich habe zu viel geredet jetzt.
Naja, war auch gut, dass du jetzt mal dich mal. Du hast jetzt 3 Wochen, hat sich alles angestaut. Jetzt ist es raus, zum Teil.
Ja.
Hast du noch was?
Nee, mir reicht's jetzt.
Okay, gut. Dann wollen wir hier, glaube ich, denke ich mal, ja auch erstmal Schluss machen. Es ist hier schon
spät.
Spät. Früh spät.
An der Stelle nochmal ganz wirklich, bitte diskutiert da mal mit uns mit. Sagt mal eure Meinung, egal welche, egal woher. Ja. Wir sind ja wirklich beide so, dass wir auch Kritik annehmen, dass wir auch gerne über Dinge diskutieren. Wir versuchen es ja auch nicht einseitig zu sehen. Ja? Wir versuchen ja auch immer beide Seiten zu verstehen. Und so ist es auch. Also ihr könnt uns da auch einfach mal eure Richtung sagen, egal ob es aus landwirtschaftlicher oder aus der Verbraucher- oder gesellschaftlichen Sicht ist. Aber uns wird es schon viel helfen, mal mitzudiskutieren. Mal hier und da einfach mal Diskussionsgrundlage auch mal zu haben und vielleicht auch mal die andere Seite zu verstehen. Ich denke, das würde allen viel helfen.
Ja, vielleicht sagt dir der eine, nee, bei Bio oder so ist es wirklich ganz anders alles. Ja, ich sehe das komplett anders, weil bla bla bla.
Ja, oder die Erfahrung. Die
Begründung. Genau. Ja, genau, Erfahrung. Und ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, oder der Peter ein Tester ist, der sich wochenlang immer hinhockt und die Bioprodukte mit den anderen normalen Produkten vergleicht und so, wo da die Unterschiede sind. Vielleicht gibt es ja jemanden, der es gemacht hat. Von daher, hört auf den Peter, schreibt uns, schickt uns Audiokommentare, wie auch immer.
Ja, vielleicht ist das ja auch nur alles Schmarrn, was ich erzähle.
Genau.
Der Thorsten sich anhören muss. Ich meine, heute kann ich nur sagen, dass ich erzählt habe. Irgendwie, ich habe ja wirklich nur erzählt.
Ja, ich weiß ja nicht jetzt, du, vielleicht hast du mir erzählt und ich renne dann durch die Gegend, ja, bla 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 und hier und da, so und so ist das, hat der Peter gesagt und so und alle sagen dann zu mir, Thorsten, ey, was erzählst du da für einen Schwachsinn, wer hat denn dir den Müll erzählt und so.
Ja, also da gerne immer her damit. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und natürlich bringt das auch im Farmcast immer dann ein ganzes Stück weiter. Ihr könnt uns das Ganze schicken. Thorsten, eigentlich kannst du direkt mal hier noch die Kanäle raushauen.
Ja, und zwar auf www.farmcast.de könnt ihr unter Kontakt unsere E-Mail rausfinden. Oder ich sag's jetzt einfach mal hier, info@farmcast.de. Ihr könnt uns aber auch gerne unter Facebook als Farmcast- der Landwirtschaftspodcast erreichen. Auf Instagram Farmcast-Podcast oder auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben.
Ja, und wir würden uns wie immer über eine Bewertung, einen Kommentar oder sonst irgendwas auch bei den Podcast-Plattformen freuen. Ja, da, wo es geht, einfach mal vielleicht eine Bewertung raushauen, in Text oder einfach nur ein paar Sterne. Genau, das freut uns. Ja, und dann.
Ja, bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch, wir hoffen, dass wir es schaffen, 2 schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter.
Und Thorsten.